Schönen guten Morgen, schönen guten Morgen vor Neujahrsmorgen, also Silvestermorgen wünschen wir euch, liebe Impros.
Ja.
Es ist die letzte Folge des Jahres.
24.
Bist du schon in 24?
Des Jahres
24. Ja. Aber wir sind ja auf der 31. Genau. Kleine Verwirrung.
Ich Tage weiß jetzt und zum Jahre. Beispiel noch nicht mal, welche Folgennummer wir haben. Ich glaube 94 oder so.
Richtig.
Manche Leute denken ja nur in Folgennummern.
Bist du in Silvestervorbereitung?
Ja, klar. Ja. Ich lasse natürlich das Jahr Revue passieren, denk drüber nach, was ist so passiert, was ist meine Rolle in dieser Welt, in diesem Jahr gewesen, was könnte sie im nächsten Jahr sein. Da wollte ich mit dir auch mal drüber reden.
Ja.
Eigentlich. Weil wir haben ja jetzt seit fast 2 Jahren, ne, diesen Podcast.
Mhm. Ja.
Manche Leute fragen mich halt immer wieder so, was macht ihr da eigentlich? Weil sie halt nicht reinhören wollen. Wir haben ja sogar Leute in der Band, die da nicht reinhören wollen.
Ja.
Und sind aber trotzdem immer daran interessiert, was passiert da eigentlich den ganzen Tag? Und dann ist es gar nicht so einfach zu beschreiben, was genau unser Auftrag eigentlich mit diesem Podcast ist, weil sich das ja über die Zeit auch so ein bisschen verändert, also beziehungsweise die Schwerpunkte sich ja verlagern, mal in die eine, mal in die andere Seite. Und da würde ich dich doch mal fragen, was meinst du denn eigentlich, was ist dir denn das Wichtigste an diesem großartigen Kulturprodukt Jazz-Podcast? Also siehst du dich eher als Jazz-Lobbyist innerhalb der Popkultur oder bist du ein Coolmacher für die Musiker, die Jazz noch nicht so richtig als das Coolste anerkennen wollen, wie zum Beispiel Indie- und Popmusiker, die ja auch viel zuhören? Mhm. Sind wir Begleiter für die Impros, also die Jazzmusiker? Weisen wir denen den Weg? Sind wir Jazz-Erklärer? Oder fordern und fördern wir die Anerkennung von Jazz als Grundlage jeglicher Popkultur? Also das sind ja alles so Faktoren, die halt immer wieder in unserem Podcast auftauchen. Und ich weiß gar nicht, was mir da am allerwichtigsten erscheint. Und was würdest du denn sagen? Oder hast du da noch was zu ergänzen?
Naja, ich frage mich, also erstmal überhaupt, ist das hier überhaupt ein Jazz-Podcast?
Ja, ist es.
Ja?
Ja, das würde ich immer verteidigen.
Ich würde auch nicht sagen, es ist kein Jazz-Podcast, aber da schließt sich für mich so ein bisschen die Frage an, bist du überhaupt ein Jazzmusiker? Oder bin ich überhaupt ein Jazzmusiker?
Diese Zweifel hast du. Also weil ich meine, also so wie ich mein Instrument verstehe, bin ich natürlich Jazzmusiker, unabhängig davon, was ich gerade für Musik spiele. Aber das ist für mich die Grundlage meines instrumentalen Verständnisses. Daher sehe ich mich natürlich immer irgendwie als Jazzmusiker. So habe ich die Musik kennengelernt, so habe ich über die Jazzmusik meine Ausbildung erfahren. Ich sehe mich, unabhängig davon, was ich für Musik spiele, als Jazzmusiker auch. Ich weiß auch so, wo meine Flexibilität herkommt am Instrument. Das ist auch dem Jazz zu verdanken. Also ganz egal, was ich gerade für Musik mache, mit womit ich auf der Bühne stehe, sehe ich mich auf jeden Fall, wenn ich mich festlegen müsste, natürlich als Jazzmusiker.
Klar. Ja, ja, weil das ganz interessant ist, weil mir da zwei Sachen einfallen. Einmal bekam ich mit, dass so zwei Kollegen, der eine davon, ein Bassist, auch ausgebildeter Jazzmusiker und aber auch sehr viel tätig am Theater, in anderen Bereichen, keine Ahnung, Tango?
Merengue.
Also was?
Salsa und Merengue.
Salsa und Merengue, nein, auf jeden Fall. Also viel so auch ein bisschen Klassik und so und also auch viel Musik, die gar nicht so dem reinen Jazz entspricht. Den in einem Disput mit einem Saxophonisten, der sagte, der wiederum eigentlich quasi das Jazz-Life lebt. Jeden Tag Jazz in verschiedenen Besetzungen, aber Jazz. Und dann war so ein bisschen die Frage, bist du überhaupt ein richtiger Jazzmusiker? Weil ein richtiger Jazzmusiker ist einer, der das Jazz-Life lebt. Den ganzen Tag.
Das ist Jazz. Deine Meinung oder die Meinung des
Saxophonisten? Nee, das war die Meinung des Saxophonisten.
Ist das so ein Saxophonist, den ich neulich auch mal getroffen habe?
Nein.
Okay. Ja.
Und dann die andere Geschichte, dass ich neulich am Theater war mit der Wojciech-Band. Wir spielten irgendwie, machten so Soundcheck, Jam, irgendwas. Und irgendwie sagte ich irgendwas in so Richtung, ich bin ja Jazzmusiker oder sowas. Oder ich als Jazzmusiker, so ein Satz, so ein hochgestochenen Satz. Und dann sagte ein Kollege zu mir, und das sind auch alles Jazzmusiker, ne? Auch, also alles studierte Jazzmusiker, sagte zu mir, siehst du dich als Jazzmusiker? Und das fand ich interessant, weil ja dann doch viele ausgebildete Jazzer vielleicht auch gerne weg wollen von diesem Jazz-Leben.
Ja, das stimmt.
Und wir beide, wenn man jetzt ehrlich ist, also wenn ich mir meine Arbeitsrealität angucke, dann ist ein Teil davon Jazz, wirklich ein kleiner Teil. Ja. Also mal ein Jazz-Konzert oder eine Jazz-Session und ich übe Jazz-Sachen und dann ist es ein bisschen Jazz im weiteren Sinne, also in Arbeiten mit im Pop-Bereich oder am Theater gehen da Jazz-Einflüsse rein. Aber ich würde sagen, das meiste, was ich mache, ist ja eigentlich keine Jazzmusik. Und ich habe auch, und jetzt bin ich mal ehrlich, Hosen runter, Jahre meines Lebens, da haben wir auch schon drüber gesprochen an anderer Stelle, auch versucht, so ein bisschen da wegzukommen, Jazzmusiker zu sein. Also das mir eigentlich lieber war, bin Indie-Pop-Musiker. Und tatsächlich ich auch einen Teil meines Umfeldes, da glaube ich, da gar nicht so richtig mit connected, dass ich irgendwie was mit Jazz zu tun haben könnte. Oder dass für die eigentlich so ein bisschen obskur ist. Und da freue ich mich eigentlich. Mich fragte neulich zum Beispiel auch ein Kollege, so wir saßen beieinander, waren im Studio. Und der fragte, hast du eigentlich was studiert? Hast du eigentlich was gelernt? Aha. Also das ist jetzt auch nichts, was ich so auf meinem, ich habe jetzt nicht so einen wie auf so einer Messe, so ein Ansteckschild, wo drauf steht Felix Weigt, Diplom Jazz-Kontrabass.
Nein, das hat man natürlich nicht. Und was du sagst, ist dieses Mal, dass man sich davon irgendwann so liberalisieren möchte, von diesem Stigma Jazz, vor allem, ja, wenn man da diese akademische Folter durchgemacht hat auf den Hochschulen, dass man dann irgendwann so eine Abwehrreaktion dagegen entwickelt, ist relativ normal für Jazzmusiker. Ich habe das im April, als ich da an der Hamburger Hochschule kurz mal mit einigen Jazzmusikern von der Hochschule zu tun hatte, auch gemerkt, dass es da solche Fragen gab, wie spielst du eigentlich noch Jazz? Dass man da überlegt hat, kann man sich damit eigentlich noch identifizieren als Jazzmusiker oder nicht? Ich weiß da genau, was du meinst. Ich glaube nur, dass du eigentlich gar nicht drum rumkommst. Das sind so zum einen Identifikationsfragen, zum anderen so ein Distinktionsgehabe, wie du es am Anfang von diesem Saxophonisten beschriebst, der meinte, eigentlich kannst du nur Jazzer sein, wenn du den ganzen Tag Jazz spielst und das Jazz-Life lebst. Ich glaube, das ist alles Quatsch. Also, wenn du Musiker bist, gibt es gar nicht so viele Möglichkeiten, dieses Instrument kennenzulernen. Also es gibt die klassische Ausbildung und es gibt die Jazz-Ausbildung. So, die sind sogar miteinander verzahnt. Und dann gibt es natürlich für Popmusiker manchmal noch den Weg, auch um Jazzmusik herumzukommen. Das gilt aber nur für manche. Das gilt, glaube ich, für ein paar Schlagzeuger oder Gitarristen. Die haben sogar die Möglichkeit, das Instrument relativ gut zu erlernen, ohne mit Jazz in Berührung zu kommen. Zum Beispiel für Pianisten gilt das schon gar nicht mehr, würde ich sagen. Also wenn du eine einigermaßen gute Flexibilität am Instrument erlangen möchtest, dann kommst du eigentlich nicht darum rum, dich irgendwann auch mal mit Jazz beschäftigen zu müssen, so einfach, weil das halt, es ist so die Grundlage für einen flexiblen Umgang mit diesem Instrument. Ganz selten hat man mal innerhalb von der Popkultur auch mal mit Leuten zu tun, die ihr Instrument über quasi die Klassik kennengelernt haben. Bei Pianisten ist es, oder so, Keyboardern oder so, ist mir das schon mal untergekommen. Es ist extrem selten. Aber das gibt es mal, weil natürlich die klassische Ausbildung nicht unbedingt prädestiniert ist dafür, einen flexiblen Umgang mit dem Instrument zu erlernen, sondern da hängst du dann oft dann doch eher an den Noten, sich davon lösen zu können und sozusagen selber einen Überblick sich zu verschaffen, ist gar nicht so einfach. Deswegen ist die Ausbildung nicht unbedingt prädestiniert dafür innerhalb der Popkultur, aber geht. Naja, und deswegen meine ich nur, es ist gar nicht so richtig möglich, sich komplett dem Jazz loszusagen innerhalb all dieser Szenen, die du jetzt beschrieben hast. Weil Jazzmusik, ich sehe es als Grundlage für das Erlernen von Musik in Bezug, also in diesen Kreisen, wo du dann doch relativ flexibel ja mit dem Instrument immer umgehen musst. Also im Theater musst du flexibel einwirken können. Ne? Du musst dich von Dingen lossagen können, die irgendwo geschrieben stehen. Es gilt das Gleiche für Popmusik. Da gibt es manchmal sowas gar nicht. Die gehen davon aus, dass du flexibel auf das eingehen kannst, was gerade passiert und so. Das ist alles irgendwie Jazz. Deswegen, ich glaube, das wird halt da nicht wirklich mitbedacht, wenn es dann so um diese Distinktionen geht. Ich glaube, da geht es natürlich eher so, dass man vielleicht so eine Enttäuschung ausdrückt darüber, dass man natürlich jetzt irgendwie kein großer Jazzmusiker geworden ist und durch die Clubs der Welt gebucht wird und mit Joshua Redman spielt. So, das steht aber nochmal auf einem anderen Blatt Papier, würde ich sagen.
Ja.
Entschuldigung, ich muss mal kurz schneuzen.
Der kleine Elefant. Ich kann es ja nur beschreiben, wie das bei mir war. Also ich habe angefangen mit Pop-Keyboard, dann Klassik-Klavier, dann so autodidaktisch Gitarre habe ich gelernt und bin dann irgendwann so als Bass, habe ich angefangen Bass zu spielen, also auch aus, weil es einfach zu viele Gitarristen und Bassisten gab und Mangel an Bass.
Stimmt, als Bassist, als E-Bassist hast du auch die Möglichkeit, um den Jazz rumzukommen.
Oder? Ja, ich habe so ein bisschen Angst, dass man da auch in so eine Art Snobismus reingerät, weil also ich habe auch Kollegen, die auf sehr hohem Niveau und auch sehr flexibel ihre Instrumente spielen und wenn die dann anfangen, Jazz zu spielen, dann klingt das halt wieder wie der Jazz-Ferienkurs in der 9. Klasse. Es gibt da irgendwie einen Workaround. Also in meiner persönlichen Biografie ist das so, als ich dann tatsächlich auch, das haben wir auch schon mal besprochen, ist ja ähnlich wie bei dir, über den Umweg, was ist hier, Pop- und Boogie-Woogie-Piano, dann irgendwie tatsächlich auch bei mir als erstes das Jazz-Piano-Spiel mich umtrieb oder irgendwie einnahm, hatte ich das erste Mal so im Alter von 15, 16 Jahren oder so das Gefühl, ich verstehe jetzt überhaupt so, wie, also was die Musik im Innersten zusammenhält.
Ja.
Und zwar gar nicht unbedingt auf rhythmischer Ebene, aber auf harmonisch-melodischer Ebene, dass sich tatsächlich, also die Basis dieser Jazz-Harmonielehre, die ich auch, bevor ich dann Unterricht hatte, übrigens auch irgendwie so erstmal im Selbststudium mit Mark Levines Jazz-Piano-Buch durchdrungen habe, also die ich mir da drauf geschafft habe, und dann hatte ich auch einen Klavierlehrer, der Jazz spielte. Also das ist so ein bisschen das, was für mich bis heute in meinem Denken über Musik die Basis ist, weil ich quasi, wann immer ich irgendwie eine Akkordstruktur sehe, eine formale Struktur, ich in Akkorden und Skalen denke und also so über so einen Jazz-Ansatz die innere Logik von Musik verstehe. Das hilft mir. Ich weiß nicht, ob das allen hilft oder ob es da auch andere Zugänge geht. Aber also ich halte das, also für mich selber war das der Augenöffner.
Ja. Naja, auch so ein Formverständnis. Da macht es die Jazzmusik einem auf jeden Fall recht leicht, wenn du dich eine Zeit lang mit ihr befasst, auch anderen Musiken sich zu nähern, also innerhalb der Popkultur. Man merkt schon, man kann darauf ganz gut aufbauen. Du hast schon recht, es gibt da Workarounds, also genau, es gibt sehr gute Musiker, die das auch ohne Jazzmusik hinbekommen haben, aber ich würde jetzt sagen, viele sind dann doch da irgendwie verhaftet drin.
Es ist ja auch so, dass wenn man, das dürfen wir auch nicht unter den Tisch kehren, es gibt mittlerweile, und das jetzt glaube ich auch so, ich glaube die Popakademie Mannheim hat so ungefähr vor 20 Jahren den ersten Jahrgang da durchgeschleust. Ich war damals vor dem Jazzstudium ein Jahr an der Hamburg School of Music, habe das dann abgebrochen für das Jazzstudium, also direkt nach dem Abi.
Aber da waren doch auch so Jazzmusiker,
Da gab es Dozenten, Jazzmusiker und da gab es auch Jazzangebote, weil ich natürlich auch irgendwie Teil einer Pop-Ausbildung sicherlich irgendwie so ein Grundüberblick Jazz ist. Also das ist, glaube ich, bis heute so. Aber mittlerweile, also in den letzten 20 Jahren, also ich sag mal, Musiker, die jetzt vielleicht knapp 40 sind, im Alter von, was weiß ich, 20 bis 40, die haben auch ihre formelle Ausbildung an Pop-Schulen genossen. Ja. Und da habe ich auch viele Kollegen. Wie gesagt, bei den Älteren, sage ich mal, bei so Leute über 40, haben alle Leute, die eine formelle Ausbildung haben, eine Jazz-Ausbildung. Mhm. Vielleicht mal eine Klassikausbildung, wie du sagst, aber äußerst selten.
Ja.
Das heißt, es gibt diese Studiengänge. Nur genau davor war es halt Jazz. Wie gesagt, es würde mich heute tierisch nerven, wenn ich jetzt irgendwie ein Stück vor mir hätte und da irgendwelche tonalen Zusammenhänge sehe und mich fragen würde, hä, ist das jetzt hier, ist das jetzt die Septime von dem und dem und was ist denn da, was gehört denn da für eine Skala zu und welcher Akkord könnte als nächstes kommen? Wenn ich mir diese Fragen stelle und die nicht quasi mit meinem Jazzwissen, das mittlerweile natürlich in so eine Art Intuition sich umgewandelt hat, das erfassen könnte, würde mich das tierisch nerven.
Ja.
Aber so geht's mir.
Ja.
Aber genau, das ist quasi Jazz als Basis. Es gibt ja aber zum Beispiel auch Sachen, die in einem Jazzstudium oder in der Jazzmusik nicht vermittelt werden oder nicht Teil sind von der Jazz-Tradition, die zum Beispiel in Popmusik auch sehr von Vorteil sind.
Ja.
Zum Beispiel, gerade wenn du sagst formal, es ist so, dass Popmusik oft komplexere Strukturen hat als Jazzmusik.
Ja, das stimmt.
Zum Beispiel das. Und,
aber trotzdem lassen sich auch die Popformen lassen sich oft, sag ich mal, nachvollziehen über ein Wissen an Form generell, an popkultureller Form, also musikalischer Form generell. Und da sind wir dann irgendwie im Ursprung ja auch wieder bei Jazzmusik.
Absolut, genau. Weil natürlich die Jazzmusik auch Formen benutzt, die auf der Popmusik der damaligen Zeit beruhen. Was meinen wir, wenn wir über Form sprechen? Strophe, Refrain, C-Teil, Bridge, A-A-B-A, zwei gleiche Achttakter, ein anderer Achttakter und dann wieder der gleiche Achttakter. Das sind zum Beispiel Sachen, die, das meinen wir mit Form.
Genau, ne? Genau. Also eigentlich so ein harmonisches Grundgerüst, über das dann auch so ein Song komponiert wird oder strukturiert wird. Selbst wenn wir dann irgendwie einen Gitarrensolo irgendwo einbauen müssen, ist das meistens auch auf einem harmonischen Grundgerüst, was vorher in dem Song schon mal vorgekommen ist. Das wird intuitiv so gestaltet von den Songwritern. Genau. Und das hat auch einen ganz klaren Hintergrund in der Jazzmusik, würde ich sagen.
Absolut, natürlich, genau. Ja. Das lässt sich so nicht trennen. Nur, es ist ja zum Beispiel auch so, dass wenn man Popmusiker ist, also und jetzt auch nicht Theatermusik macht oder elektronische Musik oder sowas, Popmusik ist ja eine Musik, die sich zu 95% mit Songs beschäftigt.
Ja.
Was meine ich mit Song? Also Lied, ein Stück, in dem gesungen wird.
Mhm.
Also die Instrumentalmusik zum Beispiel ist ja in der Popmusik stark unterrepräsentiert.
Ja.
Also in der Popmusik, also ja, damit meine ich Bands, Solokünstler, Alben. Also Popmusik basiert zu 90-95% auf gesungenen Liedern.
Ja.
Das ist ja zum Beispiel bei Klassik und Jazz ganz anders. Da hat ja instrumentale Musik einen deutlich größeren Anteil im Werk. Genau, aber zum Beispiel also mit Songs mit und damit auch mit Songwriting beschäftigt man sich als Jazzmusiker eigentlich nicht. Mit Produktion beschäftigt man sich als Jazzmusiker eigentlich kaum. Also wir hatten an der Hochschule so einen, da gab es die Möglichkeit, so im Rahmen von so einem Wahlpaket Filmmusik sich, glaube ich, so ein bisschen mehr mit Produktion zu beschäftigen. Habe ich nicht gemacht. Man konnte aufnehmen im Hochschulstudio. Das aber, die Bereiche waren stark getrennt. Also es ist interessant, weil in diesem Jahr, in dem ich an der School of Music war, diese Pop-Schule, da gab es zum Beispiel ein Recording-Fach.
Okay.
Und da in den ersten Wochen des Studiums, glaube ich, habe es damals auch nicht kapiert, erst viel später, und ich weiß auch von vielen Kollegen, dass es denen sehr schwer fällt, bis heute das zu verstehen, wurde uns erklärt, was ein Kompressor genau macht.
Mhm.
So, solche Sachen lernst du im Jazzstudium nicht.
Ja, wobei man ja auch sagen muss, man konnte zu der Zeit, war dieses Home-Recording-Ding ja auch noch in den Kinderschuhen. Das heißt, du konntest dann die Erfahrung, die du dort sammelst, wir hatten nämlich auch so einen Kurs, gar nicht unbedingt richtig gut nutzen zu Hause. Also das ging gerade so ein bisschen los mit Logic und so, ne? Aber uns wurde auch tatsächlich beigebracht, wie man, wie heißt das Programm, was damals auch noch auf Atari lief? Cubase.
Cubase,
ja. Genau. Da wurde uns ein Umgang mit zu beigebracht, mussten wir belegen. Nur tatsächlich war es so, dass nicht jeder so ein Ding zu Hause hatte oder es an eine Soundcard anschließen konnte, wo man irgendwie Mikro reinstecken kann und damit gleich irgendwie quasi das, was du erlernst, gleich umsetzen konnte. Deswegen war es so ein bisschen abstrakter noch. Das ist heute natürlich anders. Da können die Leute natürlich viel mehr drauf aufbauen, also in der täglichen Praxis.
Deswegen ja, genau,
kann aber schon sein, dass sich das geändert hat auch, oder?
Ja.
Ich weiß nicht, wie das heute
ist. Ich weiß es nicht genau. Bitte Feedback. Ja. Also ganz so alt sind wir auch nicht. Also wie damals gab es Logic und damals gab es auch, konnte man schon Spuren aufnehmen und so. Also sicherlich alles nicht so fancy, aber das ging. Und natürlich ist auch noch im Bereich Popmusik, das hat sich, glaube ich, auch im Jazzstudium stark geändert. Man beschäftigt sich, also dass die Art, wie man sich mit Klang oder also mit dem Sound seines Instruments beschäftigt, die ist im Jazzstudium zum Beispiel deutlich näher an der Klassik als an der Popmusik. Das heißt, als Jazzmusiker beschäftigst du dich damit, wie klingt mein Instrument im Raum, im Zusammenspiel mit anderen, und Verstärkung oder sowas ist ein, damit beschäftigen sich eigentlich nur Gitarristen und Bassisten bis zu so einem gewissen Grad, weil die zum Stützen seit den 50er, 60er Jahren ihren Kontrabass über so ein Pickup-System auch immer an Verstärker anschließen, wenn man irgendwie dem aus dem Weg gehen will, auf so einen Darmsaitenbass mit einer irre hohen Seitenlage wahnsinnig einzuprügeln, damit das hörbar ist, sondern genau, das ist ein sehr geringer Teil. Und auch Jazz-Gitarristen beschäftigen sich ja zum Beispiel viel weniger mit Sound als Pop-Gitarristen, weil quasi das Jazz-Klang-Ideal ein viel naturalistischeres ist. Also das sind Sachen, die man im Pop-Studium lernt. Ich kriege das aber mit von so jungen Leuten, die jetzt so in ihren 20ern sind, dass da im Jazz-Studium auch deutlich mehr mit Synthesizer und mit Elektronik gearbeitet wird und so.
Ja.
Aber das, genau, das ist aber was sie natürlich in der klassischen Jazzlehre, also alles, was so auf Bebop, Hardbop, Free Jazz, Modern Jazz fußt, spielt Elektronik eine stark untergeordnete Rolle. Und auch Jazzpianisten sind oft keine, also es gibt eine krasse Diskrepanz zwischen Leuten zum Beispiel, die so Pop-Keyboard spielen, und Jazzmusikern. Also weil zum Beispiel der ganze Bereich Sounddesign, der für Popmusik irrsinnig wichtig ist, welcher Synthesizer, welche Orgel, welches E-Piano, da sind zum Beispiel Pop-Keyboarder, die, was weiß ich, nicht die ausgefuchteste instrumentale Technik haben, aber eine total gute Übersicht über Sounddesign. Wie erzeuge ich jetzt welche Klänge?
Ja.
Haben da extreme Vorteile Jazzpianisten gegenüber.
Eben.
Also da, das sind so ein bisschen die Unterschiede. Aber wie kam ich drauf?
Naja,
ob Jazz die Basis ist. Die,
ne, oder und was? Auch, ja, ist es Identifikationsgrundlage. Also,
genau, ja. Da kamen wir noch vorher her. Genau, da wollte ich auch wieder zurück. Nur jetzt, um da zurückzukommen, was du am Anfang sagtest, daraus höre ich, es gibt so ein bisschen Feuer aus zwei Richtungen. Es gibt einmal die Jazzmusiker selber, die sagen, wenn du jetzt hier abweichst von der reinen Jazzlehre, bist du eigentlich kein richtiger Jazzmusiker.
Ja.
Und dann gibt es so die Popmusiker, die so ein bisschen von der anderen Seite kommen und sagen, ah, das mit dem Jazz, das ist uns irgendwie hier alles zu verkopft und zu akademisch und das klingt zu fremd. Da wollen wir eigentlich auch nicht so richtig mit Jazz assoziiert werden.
Ja.
Also wie gesagt, wenn ich zu einem Hardline-Jazzmusiker gehe, wird er vielleicht sagen, ja Felix, du machst überhaupt gar keinen Jazz oder du machst ja gar nicht Jazz in dem Rahmen oder in der Purheit.
Genau.
Dass ich dich als Jazzmusiker wahrnehme und bei Popmusikern ist auch so, dass es quasi auch gar keine Rolle spielt, ob man irgendwas mit Jazz zu tun hat, weil die Musik, die man da spielt, so weit weg ist von Jazz.
Ja.
Oder vermeintlich so weit weg, muss man sagen. Wir haben ja gerade auch beschrieben, dass es auch nicht so ist eigentlich vom Denken, dass da auch das Jazz-Ding gar nicht so eine Rolle spielt.
Ja, aber genau, es könnte auch da wieder einen Vorwurf geben des verkopften Jazzmusikers. Ne? Das Gleiche, was du gerade gesagt hast. Also der, ja. Wenn du mit dem einen Teil rumhängst, könnte man dir vorwerfen, du bist gar nicht Jazz genug. Wenn du mit dem anderen Teil rumhängst, könnte man dir vorwerfen, du bist vielleicht ein bisschen zu viel Jazz.
Alles klar, genau, genau das wollte ich sagen. Ja. Das ist gut zusammengefasst. Genau. Jetzt hast du da einen Take zu?
Nee, also wie gesagt, ich bin da mit mir im Reinen. Ich sehe mich irgendwie als Jazzmusiker, mir ist egal, wenn Leute jetzt die Musik, die ich dann veröffentliche, nicht unbedingt als Jazz labeln. So, das ist mir ehrlich gesagt Wurst. In meinem Verständnis, und das ist für mich irgendwie Identifikationsgrundlage, wie ich Musik im Allgemeinen verstehe und mich ihr nähere, spielt Jazz eine so unglaublich große Rolle, dass es irgendwie albern wäre zu sagen, ich bin das nicht. Also wenn ich mich da festlegen müsste, so natürlich bin ich noch so viel mehr, ist ja klar, ich bin ja ein großartiger Künstler, so, aber natürlich ist für mich Jazzmusik einfach die Grundlage meines musikalischen Verständnisses und deswegen ist mir so ein bisschen egal, wenn Leute sagen, du machst gar nicht genug Jazz, um wirklich Jazzer zu sein. So, ja gut,
ja.
Geschenkt. So, ja, okay. Aber trotzdem, ich erkläre mir Musik über Jazz, mein Jazzverständnis und den Hintergrund. Auch den Bildungshintergrund, den ich mir da angeeignet habe oder der mich reingeprügelt wurde.
Ja, genau. Und das würde ich genauso sehen wie du. Also auf dieser Ebene verstehe ich mich auch als Jazzmusiker. Und jetzt, das habe ich von langer Hand geplant, um wieder zurückzukommen von der Ausgangsfrage, was wollen wir hier eigentlich und wollen wir den Jazz cool machen?
Ja.
Ich bekomme auch oft mit, also und das schlägt so ein bisschen in die Kerbe von dem Kollegen, der fragte, bist du eigentlich Jazzmusiker? Hä, siehst du dich als Jazzmusiker? Weil, Achtung, okay. jetzt kommt es. Ja. Hier bin ich wieder.
Ja. Yeah.
Ich hatte 2 Thomann-Bestellungen gemacht, irgendwann vor Weihnachten. Und die eine kam mit DHL und die war auch 2 Tage später da. Also das war auch der große Teil der Lieferung. Und dann fiel mir nach Abschluss der Sendung ein, ich brauche noch eine neue Basstasche. Und habe gedacht, wenn ich jetzt schnell bestelle, dann packen die das vielleicht in einen Karton.
Ja.
War aber nicht so. Das andere Paket wurde mit UPS geliefert. Und das war jetzt deutlich länger als eine Woche unterwegs. Jetzt kam es aber. Also UPS, DHL,
ja.
0-1. Also, was ich nur wahrnehme aus, und das ist jetzt auch vielleicht nur interessant für die Leute, die vom Jazz kommen, was ich immer wieder wahrnehme, ist ein Hadern mit diesem Jazz.
Ja.
Es gibt dann so ein, man ist irgendwie Jazzmusiker, man hat auch diese Musik mal geliebt oder liebt sie immer noch, man hat sich darin ausbilden lassen. Dann gibt es aber so eine Abkehr davon und so eine Suche nach der eigenen Identität jenseits des Jazzes,
ja.
Dass man zum Beispiel auch sich fragt, ist die Musik, die ich mache, überhaupt Jazz?
Ja.
Also es ist zum Beispiel, wenn wir jetzt mit Lambert auf Tour sind und Leute fragen, was ist denn das oder sowas, dann sage ich auch tatsächlich meistens, ist das Jazz. Also jetzt so kein Swing, aber schon so improvisierte Musik, so ein bisschen, also halt klingt eher so ein bisschen schon so im Prinzip Jazz, da improvisieren Leute und also das sage ich dann so. Ich finde es eigentlich was Gutes, Jazz zu machen und auch vielleicht seine Musik als Jazz zu bezeichnen, weil auch tatsächlich über die Geschichte der Jazzmusik ja auch immer wieder versucht wurde, diese Musik anders zu nennen.
Ja.
Also ob jetzt Black American Music oder Modern American Music oder auch ECM, Contemporary Music oder sowas.
Genau.
Das sind alles schöne Versuche.
Also es ging eigentlich schon in Zeiten des Bebops schon los, dass so Vertreter des Bebops irgendwie sich eigentlich von diesem Begriff lossagen wollten. Ja. Es hatte verschiedene Gründe, aber auch vermarktungstechnische Gründe, aber auch, weil es hatte was Anrüchiges. Also sie, ne, das, man, es war vollkommen klar, dass du halt mit Jazz zum Beispiel es eine hochkulturelle Konnotation zu der Zeit nicht hinbekommen hättest. Und da gab es so verschiedene Gründe, warum man sich davon auch schon damals lossagen wollte.
Ja.
Und genau, das Problem ist bis heute eigentlich bestehen geblieben. Also ich glaube, das hat heute andere Gründe, warum junge Musiker, die vielleicht so eine Jazzausbildung durchlitten haben, sich von diesem Begriff lösen wollen. Das hat ja schon auch was damit zu tun, dass man sich liberalisieren möchte oder entfernen möchte von den autoritären Habitat der Lehrer, ne? Also derer, mit denen du die ganze Zeit zu tun hast. Das ist ja auch vollkommen normal, dass du halt als in so einer künstlerischen Entwicklung dich irgendwann so frei machen möchtest von denjenigen, die dir übergeordnet sind.
Ja.
Ja, genau. Aber Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
Nee, ich habe dich unterbrochen. Ich habe mich auch selber unterbrochen, natürlich mehrfach. Genau, ich glaube, Duke Ellington wollte das Black American Music nennen und andere Leute wollen das auch irgendwie American Classical Music nennen und so. Ja. Also, und ich glaube, das geht auch anderen Stilistiken mittlerweile genauso. Also Jazz gab es auch zu diesem Zeitpunkt, als jetzt Duke Ellington das umbenennen wollte, gab es ja noch gar nicht so lange, 10, 20, 30 Jahre.
Ja.
Und ich glaube, es ist zum Beispiel auch für Leute, die heutzutage Hip-Hop machen, kann das vielleicht auch schwierig sein, weil was ist jetzt Hip-Hop? Gangster-Rap, Trap, Backpacker, Oldschool-Hip-Hop? Wenn ich jetzt sage, ich mache Techno, was machst du dann? Studenten-Müsli-Techno oder Acid-Techno oder Schranz-Techno? Oder ist das jetzt House?
Ja.
Dieser Begriff House ist zum Beispiel sehr in den Hintergrund geraten. Das war ja aber auch zum Beispiel mal eine starke Abgrenzung. Ich finde, das führt alles so ein bisschen zu nichts.
Ja.
Ich würde das Argument gelten lassen, dass das was Kommerzielles ist, weil natürlich ein Publikum anspringt auf bestimmtes Labeling.
Ja.
Auch Konzertveranstaltungen springen darauf an. Es gibt da eine Jazzreihe. Möchte man im Jazz stattfinden? Möchte man eigentlich im Pop stattfinden?
Ja. Und da kann ich es auch total verstehen, diesen Begriff auch mal auszulassen. Also das ist etwas, was ich ja auch lange Zeit einfach wirklich gemieden habe. Einfach weil ich gemerkt habe, dass mit dem Label Jazz du nur in ganz bestimmte Richtungen deine Musik vermarkten kannst. Ich habe das Gefühl, dass sich das verbessert hat, aber zu der Zeit, wo ich damit Lambert angefangen habe, habe ich das schon oft erzählt, hatte ich das Gefühl, das würde mir nicht gut tun, wenn ich viel spielen möchte, wenn ich die ganze Zeit damit rumprahle, was ich für ein toller Jazzmusiker bin.
Also und da gibt es ja auch so, wie sagt man, Kuckucksei. Phänomene, also der Kuckuck legt ja sein Ei in das fremde Nest, ne? Also damit ist gemeint quasi, es wird was untergejubelt.
Ja.
Jetzt sagte zum Beispiel eine Kollegin von mir, der es auch sehr gut gefallen hat, die war beim Lambert-Konzert in Berlin und sagte, sie dachte, das ist jetzt hier so ganz ruhige Klaviermusik und dann war das ja so ein ganz wildes Jazzkonzert.
Ja.
Und dasselbe übrigens von der anderen Seite, hatte ich dich auch mal darauf aufmerksam gemacht, also richtig tief bin ich da nicht eingestiegen, aber es gibt ja diese, glaube ich, so eine britische Band, die heißen Go-Go Pinguin.
Ja, klar, kenne ich.
Genau. Und die sind ja, glaube ich, schon klar gelabelt als Jazz.
Ist auch eine die leiden wohl sehr auch darunter, dass sie von der Jazz-Szene nicht als solche anerkannt werden.
Genau, und das ist quasi Kuckuck the other way around in meinen Augen. Also das ist zum Beispiel eine Band, das klingt für mich auch, also ich finde jetzt, dass Lambert in Trio-Besetzung jazziger ist als Go-Go Pinguin.
Ja.
Aber Go-Go Pinguin zum Beispiel, das kommt mir öfter in die Timeline im Zusammenhang mit Jazz.
Ja.
Ist aber eigentlich auch so eine Art so, klingt für mich eher wie so Leute, die so elektronische Musik mit einem Jazz-Trio umsetzen. Ja. Esbjörn Svensson-Trio, also vom Anfang der Nuller ist ein Beispiel, wo es zum Beispiel eine Jazzband geschafft hat, irgendwie sich so bei einem poppigen Publikum zu etablieren.
Ja.
Also da kommt es tatsächlich immer mal wieder zu Schwierigkeiten. Und ich kann auch, also jetzt entschuldigt bitte, dass ich hier nicht so ein klares Statement habe, aber sondern ich sammle so ein bisschen Beispiele. Ich kann jetzt zum Beispiel verstehen, dass wenn man jetzt, was weiß ich, so Nils-Peter Mulwer-artige Musik macht, irgendwie Trompete mit Beats oder sowas, dass man dann das Gefühl hat, man möchte nicht so gerne in einem Jazzrahmen stattfinden, weil das dann doch so weit weg ist oder sowas. Aber ja, ich habe das Gefühl, so viele Jazzmusiker sind, also jetzt in Zeiten wie diesen, in der so bei der Musiketikettierung sind irgendwie auch daran interessiert, ihre Musik irgendwie jenseits von Jazz zu platzieren.
Ja, klar.
Da gibt es dann nicht so viele Möglichkeiten. Wenn man einen Gesang hat, dann kann man so in so einem Pop-Jazz-Bereich vielleicht unterkommen.
Ja.
Diana Krall, sag ich mal, hat das irgendwie vielleicht geschafft. Man kann versuchen, in so einem elektronischen Ambient-Bereich unterzukommen. Die Neoklassik ist eine gute Möglichkeit.
Ja, glaube ich, noch gar nicht so entdeckt, außer von mir.
Nee, aber ja, gut, aber also, ist ja die Frage. Also da gibt es sicherlich, also gibt es so in der Klangästhetik jetzt bei Go-Go Pinguin auch Überschneidung zu Nils Frahm.
Auf jeden Fall, Go-Go Pinguin natürlich auch, ja, klar.
Genau, und also es gibt ja auch, also keine Ahnung, auch was weiß ich, einen Ave Hendrickson oder sowas ist jetzt irgendwie, ist ja jetzt näher am Ambient als am Jazz.
Ja, ja.
Also da gibt es, genau, also da gibt es dann, also da,
es
da
gibt verstehe da eigentlich, ich. Es gibt da eigentlich Schnittmengen, aber es gibt natürlich ja. auch, ich glaube, Jazzmusikern gegenüber der Neoklassik ganz, ganz große Vorbehalte dem gegenüber, sich also quasi diesem Label zu nähern, weil das hat einfach eine, ich glaube, Leuten, die halt ihr Instrument verstehen, für die ist das ein Graus, dieses Label.
Ja, natürlich. Ja, ja, ja. Also da verstehe ich auch. Und die Neoklassik ist ja so ein bisschen, also das auch da gerade das Klischee, was ja auch jemand wie ich, der sich mit Neoklassik gar nicht so gut auskennt, in den Ohren hat, wenn er an Neoklassik denkt, da zieht ja dieser alte Musikerwitz, wenn ich den jetzt umformuliere, was der Unterschied zwischen Neoklassik und Jazz? Der Jazzmusiker spielt 100 Akkorde vor 3 Leuten und der Neoklassiker spielt 3 Akkorde vor 100 Leuten.
Ja, lustig.
Ja.
Es stimmt ein Stück weit, genau. Also
ja.
Zu der Verteidigung der Neoklassik muss man natürlich sagen, dass die Neoklassik vielleicht sogar den Jazz gerettet hat, zu einer Zeit, wo der am Boden war. Also in meiner Wahrnehmung war es schon so, dass Neoklassik zu einer Zeit, wo sich eigentlich niemand für Jazzmusik interessiert hat, es hinbekommen hat, ein Publikum zu begeistern oder beziehungsweise aufzufinden, das sich interessiert für akustische Werte, für Improvisation, ne, für andere popmusikalische Inhalte, als welche die Songstrukturen bieten. Natürlich spielt die Neoklassik damit, das ist etwas, was die Jazzmusik natürlich auch nie hinbekommen hat, irgendwie hochkulturell eingeordnet zu werden.
Ja. So.
Und das ist halt zu einer Zeit besonders groß geworden, wo in meiner Wahrnehmung der Jazz eigentlich durch war.
Also ich führe mal aus, kannst du mal Jahreszahl?
Ich würde sagen so
erzählen,
Zehnerjahre, Anfang der Zehnerjahre. So, ich hatte das Gefühl, dass der letzte Boom, der oder was heißt Boom, aber das letzte Aufbäumen der Jazzmusik, wo auch noch Jazzmusiker Verträge unterschrieben haben bei großen Labels. Also Leute aus unserer, ne, unsere Helden haben dann zum Beispiel, also Kurt Rosenwinkel oder so, nochmal einen Major-Deal bekommen oder so. Und da wurde auch noch gesucht. Roy Hargrove und all dieser Kram wurde tatsächlich bei großen Labels noch danach gesucht. Und das endet eigentlich Ende der Nullerjahre, Anfang der Zehnerjahre und der Jazz verschwindet so im Untergrund. Übernehmen tut
die auch genannte Esbjörn Svensson Trio ist natürlich eine große Jazz-Nummer in den Nullern. Und ja. Jetzt übernimmt die Neoklassik, Entschuldigung, ich habe
die unterbrochen. Und übernehmen tut eigentlich die Neoklassik und schlägt da offensichtlich in eine Kerbe oder in einen Raum, wo man geglaubt hat, da gibt es gar keine Leute mehr für. Was wohl nicht stimmt, denn auf einmal, und das stellt die Neoklassik unter Beweis, kommen junge Leute, hornbebrillt,
ja.
mit engen Hosen.
Lakritzbebrillt
mit engen Hosen ja. auf Nils Frahm Konzerte und er wird immer größer und so, ne? Und
ja.
da entsteht auf einmal so ein Vakuum, also wie gesagt, ein Raum eigentlich für Leute, die offensichtlich doch noch vorhanden sind. Menschen, die sich dafür interessieren, akustische Musik wahrzunehmen, genau, gesangsfreie Musik wahrzunehmen. Teilweise wirklich die Behauptung der Improvisation ist natürlich etwas, wo du jeden Jazzmusiker mit auf die Palme bringst, wenn Neoklassiker das von sich behaupten, dass sie da irgendwie firm sind. Trotzdem ist es etwas, was transportiert wird oder was halt dargestellt wird. Hier passiert auch etwas in dem Moment und das ist auch nachvollziehbar für das Publikum. Es ist etwas, was die Neoklassik hinbekommt, wo der Jazz wirklich in meiner Wahrnehmung wahnsinnig klein wird. So. Das ändert sich dann mit der englischen Welle ab 2015, 16, 17 so wieder, so dass das Jazz irgendwie wieder cooler wird und auch wieder auf Festivals stattfindet und so. Und der Jazz verändert sich auch dahingehend, dass der halt auch einfach in der Gestaltung eigentlich dahingehend geformt wird, dass er halt auf großen PAs wieder gut stattfinden kann und so und deswegen besser vermarktbar ist auf ja. Festivals und so. Aber es gab dieses Vakuum von Jazzmusik, in der die Neoklassik groß geworden ist. Also ich, ja, bitte, es werden irgendwelche Musikhistoriker zuhören und mir wahrscheinlich widersprechen können. Das ist ja jetzt etwas, es ist jetzt meine Beobachtung, das ist nicht etwas, was ich jetzt groß durch Literatur belegen könnte, sondern einfach etwas, was ich meine Beobachtung zu haben, weil ich da ja auch gelebt habe zu der Zeit
schon. Ja, es wäre mal interessant, ob das halt auch so ein, vielleicht so ein bisschen so ein sehr subjektiver Blick ist, weil man vielleicht in einer bestimmten Zeit bestimmte Musik nur wahrgenommen hat. Also wäre ich auch an Beispielen interessiert. Genau. Wir haben aber jetzt auf jeden, also in meiner Wahrnehmung, die letzten Jahre mehr Jazz als in den 10 Jahren davor oder so. Also so um 2010 war, glaube ich, weniger los als um 2020. Auch wenn du das natürlich als Fusion-Hasser nicht wahrhaben willst. Ich glaube auch, dass so Gruppen wie Snarky Puppy und Wolfpack da ganz wichtig sind.
Nee, das will ich wahrhaben. Ich meinte das ja gerade eben. Die Musik veränderte sich eigentlich dahingehend auch, dass sie auf einmal wieder auf sehr, sehr großen Bühnen stattfinden konnte. Und auch, wie heißen sie, Wolfpack irgendwie dann im Madison Square Garden spielt und so.
Ja.
Und auf einmal singen die Leute diese komplizierten Themen mit und so. Also man merkt auf einmal, es gibt ein nachhaltiges, großes Bedürfnis innerhalb der Popkultur auch wirklich an instrumentalen Inhalten und so, ja, genau. Und das kann natürlich vielleicht die Jazzmusiker dann doch wieder besser, ich weiß es nicht, weil sie dann doch wieder näher an der Popkultur dran ist als die Neoklassik, die ja irgendwie eher so versucht, sich an die Hochkultur ranzuwanzen, kann dann vielleicht sogar die Jazzmusik mit solchen Beispielen, wie du sie jetzt genannt hast, Snarky Puppy und Wolfpack, dann doch besser so eine Größe vorweisen, so, ja.
Ja, da möchte ich auch nochmal darauf hinweisen, also vielleicht ist das auch nur in meiner Wahrnehmung so, aber ich habe schon das Gefühl, dass diese Tiny Desk Concerts, so spricht man es richtig aus, auf NPR, das ist quasi das Öffentlich-Rechtliche der USA, ist allerdings rein spendenbasiert, würde mich auch freuen, wenn das der finanziell deutlich potentere öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland sowas hinkriegen würde, tut er aber nicht. Kleiner Seitenhieb, zum Beispiel, wenn man so bei Tiny Desk guckt, das ist so ein Nachfolger von sowas wie vielleicht Balcony TV oder wie hießen diese noch, Konzerte zum Mitnehmen, gab es auch so Formate, also kleine Akustik-Sessions. Da habe ich zum Beispiel das Gefühl, die Kids sind aber sowas von all right mit Jazz, weil da sehe ich wirklich neben Billie Eilish, TV on the Radio, Magnetic Fields, Justin Timberlake, sehe ich da ganz viele Jazzbeiträge, wo ich das Gefühl habe, okay, ist das irgendwie, vielleicht bildet man sich das auch nur ein, dass es da so einen, ich habe wieder Nennen gesagt, so eine Berührungsangst gibt mit Jazzmusik.
Ja.
Weil da ist also Esperanza Spalding, auch Gogo Pinguin, Kamasi Washington habe ich, glaube ich, schon gesagt. Elaine Elias habe ich neulich entdeckt, hat ein Tiny Desk Konzert. Also da ist wahnsinnig viel Jazz around.
Ja.
Also und wenn man das abonniert hat, da kann man sich Jazz reinziehen. Auch der super beliebte Rick Beato hat viel Jazz Content und so. Das ist, was ich denke. Nur nochmal zu diesem Namensgebung. Soll man sich weg vom Jazz bewegen oder nicht? Ich habe das Gefühl, wir kommen in eine Zeit der musikalischen Offenheit.
Ja.
Wo eigentlich vielleicht das Publikum auch schon wieder weiter ist als die Jazzmusiker selber. Linda Mai Han Oh, sehe ich hier. Entschuldigung, ich scroll mich hier parallel gerade durch.
Absolut, du hast recht. Man muss heutzutage wahrscheinlich gar nicht mehr so große Angst vor diesem Labeling haben, weil die Wege der Jazzvermarktung sich sowieso grundlegend geändert haben, der Musikvermarktung sich sowieso grundlegend geändert haben. Wir reden ja so ein bisschen auch jetzt sind geprägt von einer Zeit, wo es da noch größere Scheuklappen gab oder die Berührungsängste vielleicht sogar noch deutlich höher waren. Aber ich meine, wir kennen das aus dem Podcast von Peter Martin und Adam Menes, die das auch berichten aus den USA. Also es ist kein rein europäisches Ding. Es gibt diesen Snobismus der zwischen Pop- und Jazzkultur durchaus. So. Aber trotzdem, es kann schon sein, dass der aufweicht jetzt einfach dadurch, dass die Wege der Vermarktbarkeit sich halt so grundlegend ändern über das Internet.
Ja.
Das ist schon durchaus möglich. Also vielleicht reden wir so ein bisschen alt daher.
Ja, also ich sehe das, muss ich auch sagen, als eine Riesenchance. Ja. Also das, was uns ja mal angekündigt worden ist, habe ich auch schon mal vor 80 Folgen drüber erzählt, über diese Long-Tail-Theorie. Also das ist so eine Wirtschaftstheorie, die sagt quasi, durch die Digitalisierung wird quasi der lange Schwanz, the long tail an Produkten sichtbarer, weil sich jeder vermarkten kann und weil, was weiß ich, es nicht so viele Gatekeeper gibt, weil wenn man sich Musik vorstellt wie ein Supermarkt, der nur eine bestimmte Ladenfläche hat, auf der Musik angeboten wird, jetzt plötzlich durch das Internet und digitalen Raum unendlich viel Raum vorhanden ist.
Ja.
Das heißt nicht, dass es jetzt dass mehr konsumiert wird oder mehr gekauft wird, aber dass kleinere Produkte und die Nische an sich doch jetzt im Gegensatz zu, was weiß ich, den 80er und 90er Jahren mehr Chance hat, sich vermarkten zu können.
Ja.
Also wenn ich gucke, was ich, also in meiner Kindheit in den 90er Jahren vorm Fernseher, da hatte ich Viva MTV, VH1. Auf VH1 lief, glaube ich, sonntags um 11 einmal so eine Stunde lang Jazz-Clips.
Ja.
Was dann allerdings auch Pop-Jazz war oder sowas. Und jetzt klicke ich mich hier durchs Tiny Desk Konzert und ich bekomme wirklich alles und eine Diversität, die kaum zu überbieten ist.
Ja.
Ne? Und das ist ja eigentlich ganz toll. Und ich habe auch das Gefühl, ja auch bei uns im heißgeliebten Birdland zur Session, das Durchschnittsalter ist sehr niedrig.
Es ist sehr niedrig, genau. Das würde ich auch sagen, ist etwas, was sich grundlegend geändert hat zu der Zeit, nachdem ich mein Studium beendet hatte und versucht habe, durch die Clubs in Deutschland und vielleicht auch mal außerhalb Deutschlands, ja, überall getourt, aber irgendwie zu spielen. Mein Eindruck war, größtenteils hattest du ein Publikum vor der Nase, die jenseits der 60 waren, also auf jeden Fall jenseits der 50, und du hast ganz selten mal irgendwie vor einem jüngeren Publikum gespielt. So, das kam mal vor, aber wirklich selten, und das ist auch etwas, warum ich mich damals, glaube ich, so ein Distinktionsgehabe damals entwickelt hat, weil ich dachte, ich habe keinen Bock drauf hat. Ja. Weil ich auch jüngere Leute natürlich gern bespielen wollte. Und naja, was ich gerade eben nochmal dazu sagen wollte, weil du ja meinst, genau, dir wurde gefeedbackt dann von einer Musikerin, dann wäre das ja so ein wildes Jazzkonzert gewesen, was wir gespielt haben. Das ist etwas, das kriege ich von Musikern auch hin und wieder. Ich kriege es aber ehrlich gesagt nur von Musikern, von dem allgemeinen Publikum, die, sag ich, selber gar nicht spielen, kriege ich ganz, ganz selten die Rückmeldung, Mensch, das ist ja Jazzmusik, die ihr da spielt.
Das höre ich doch sofort.
Nee, das sagt wirklich keiner. So, ne? Also die hören dann die Themen, die sie vielleicht aus einem anderen Zusammenhang kennen und sind zufrieden und freuen sich darüber, dass es da so ein bisschen mehr Energie irgendwie live irgendwie stattfindet. Aber die Rückmeldung hier, Moment mal, ihr spielt doch Jazz, so. Die für mich, ehrlich gesagt, also wenn du mich drauf ansprechen würdest, würde ich sofort zugeben und sagen, ja klar, so, aber das ist etwas, was die Leute gar nicht so wahrnehmen, und das ist ja, bestätigt ja so ein bisschen deine Theorie. Vielleicht ist es auch einfach nicht so wichtig. Vielleicht ist es auch egal, vor allem was die Vermarktung anging. Ich würde sogar sagen, ne, wir haben uns eigentlich so ein bisschen reingeschummelt. Über die Neoklassik sind wir jetzt in der Lage, und das danke ich ihr auch für, jetzt eigentlich so eine Art Esbjörn Svensson da aufs Parkett zu legen, so, und halt vor einem recht großen Publikum zu spielen. Da bin ich der Neoklassik ehrlich gesagt sehr dankbar für, dass man darüber so einen Weg gefunden hat. So, ehrlich gesagt, wenn ich auf der Bühne bin, nehme ich die Musik, die wir spielen, als Jazzmusik wahr, so verstehe auch die Stücke so und die Art und Weise, wie ich darüber improvisiere, das ist die Art und Weise, wie ich am allerliebsten Musik mache, so, das ist einfach das Geilste, und ich bin wahnsinnig dankbar dafür, dass es da einen Weg gegeben hat, das auch dem Publikum so nahe zu bringen, so, und sie merken es noch nicht mal richtig.
Nee.
Sie freuen sich halt über die schöne Musik, so.
Kleiner Seitenexkurs. Habe ich jetzt auch wieder gemacht, ich bin ja auch quasi, ich versuche ja auch die Menschen mit Jazzmusik zu infizieren. Und wir haben neulich wieder, haben wir mit der höchsten Eisenbahn beim Rolling Stone Weekender gespielt. Und wir spielen dann gerne das Stück Timmy.
Ja.
Das hat ein so eine Art Synthesizer-Riff, das ungefähr so klingt. Und dann gibt es zur Bridge modulieren wir von E-Dur nach C-Dur. Und weißt du, was ich dann manchmal live neckisch reinspiele?
Ja.
Achtung. Und dann bin ich in C-Dur.
So einen kleinen Coltrane eingebaut.
Genau. Ja. Also man ist nirgendwo sicher vorm Jazz.
Ja, sehr gut.
Genau. Also, aber Entschuldigung. Genau, also ein bisschen untergejubelt. Aber also das zeigt mir eigentlich, jetzt war wirklich nochmal auch versöhnlich zum Jahresende. Ich habe das Gefühl, da ist ganz viel Raum für ganz viel Musik. Ich glaube, es ist immer noch ein bisschen eine Aufgabe. Und da sind auch ein bisschen natürlich neben den Künstlern selber die Veranstalter, vielleicht auch meinetwegen die Kulturförderung mal wieder, die Mäzen ein bisschen in der Pflicht, auch dafür zu sorgen, dass es irgendwie Räume gibt und Orte, wo so Musik stattfinden kann, dass Leute überhaupt in Kontakt kommen damit. Aber ich habe das Gefühl, eigentlich den Konsumenten, die denken gar nicht so labelmäßig.
Nö, genau, das ist ja gerade das, was ich meinte. Das ist,
genau, absolut, genau.
Ich wollte gar nicht so nachgedacht, genau.
Ich wollte dich da bestätigen, und ich habe den Eindruck, wenn ich ich bin natürlich am Zahn der Zeit und habe auch mit jüngeren Leuten zu tun, natürlich als intergenerationaler Musiker, ich habe das Gefühl, es gibt eine ganz große Offenheit und ganz großes Interesse an verschiedenen Musiken, und das stimmt mich eigentlich hoffnungsvoll. Und wie gesagt, als Argument zu verschleiern, dass man Jazzmusik machen würde, da würde ich tatsächlich geltend lassen, so ein bisschen Angst vorm Labeling und der Schublade so von Veranstalter- und Medienseite.
Ja.
Genau. Aber ansonsten finde ich eigentlich, sich selbst als Jazzmusiker und seine Musik als Jazz oder Jazzverwandt zu bezeichnen, eigentlich eine gute Idee.
Ja,
eigentlich. Weil, so fingen wir an, weil ich glaube, das ist eine gute Sache, den Jazz cool zu machen.
Genau, ah ja, ah, das ist, genau, das ist, also sozusagen, das ist, das hatte ich dich ja eingangs gefragt, das würdest du sagen, ist schon so die Hauptaufgabe auch dieses Podcasts.
Mhm, genau.
Jazz cool machen, okay. Na gut, dann sind wir jetzt nach einer knappen Stunde darauf gekommen, was dir am wichtigsten ist. Sehr gut.
Ja, genau. Und auch, auch vielleicht aufzuzeigen, und da sehe ich uns vielleicht wirklich als Vorbilder, dass man als Musiker auch vielleicht gar nicht so festgelegt sein muss. Können wir gleich nochmal weiter drüber sprechen, was wir hier eigentlich wollen. Aber ich finde eigentlich schön an diesem Format, dass wir eine Folge über Hamburger Schule reden und über, was weiß ich, irgendwelche anderen musikalischen Themen, die gar nichts mit Jazz zu tun haben, und dann wieder über ECM reden und dann auch vielleicht über Themen reden, die alle Musiker interessieren, wie läuft Touren eigentlich, über, wenn wir über Finanzierung lästern, und da eigentlich so eine gewisse Offenheit zu haben, nee, das ist alles irgendwie Musik und das ist auch alles irgendwie Teil eines Musikerlebens, was vielleicht auch Leute interessiert, die selber gar keine Musik machen und da einfach nur mal so ein bisschen Mäuschen spielen wollen.
Ja,
ja, so sehe ich das eigentlich.
Ja, genau. Und es, ich weiß mittlerweile, es hören relativ viele Jazzmusiker zu. Die sind manchmal ein bisschen genervt von, wenn wir zu viel erklären, also Dinge erklären, die sie halt selber in ihrem Studium schon gelernt haben oder vorher. Aber trotzdem mögen sie uns und sind uns wohlgesonnen. Aber das, ich würde auch sagen, das müsst ihr so ein bisschen aushalten, weil ihr wollt ja auch den Jazz cool machen. Und wir müssen ja für alle anderen Leute, wir müssen ja alle Leute mit einbeziehen, die jetzt quasi jetzt nicht wissen, was ein Halbverminderter ist oder alteriert oder so. Deswegen haltet kurz durch, wenn das muss hin und wieder sein. Felix muss den Erklärbär hin und wieder rausholen, weil das halt einfach, glaube ich, für viele andere dann leichter ist, uns zu folgen. Und letztlich führt das ja dazu, den Jazz populär zu machen. Und das wollen wir alle.
Ja.
Genau, deswegen der Jazz-Erklärer ist leider auch immer ein bisschen Teil dieses Podcasts. Ist, ich würde sagen, da bist du ja so ein bisschen mehr so hauptverantwortlicher für.
Weil du dich auch verweigerst. Dabei könntest du so schön erklären. Du hast auch das Pädagogenblut in dir.
Ja, ich würde sagen, bei mir ist ja wirklich der Fordern und Fördern die Anerkennung von Jazz als Grundlage jeglicher Popkultur. Das ist so ein bisschen meine Aufgabe. So.
Okay.
Also das ist, glaube ich, schon hin und wieder ja irgendwie zu sagen, so, also wenn, ne, wenn irgendjemand Ursprünglichkeit innerhalb der Popkultur für sich annektiert, irgendwelche Noise-Boomer oder so, dass ich dann irgendwie sehr schnell dabei bin und sage, nee, hier, pass auf. Hatten wir schon bei Coltrane.
Ja, also was ich verstehe allerdings natürlich auch, und da möchte ich auch nicht so, da kann man dann auch so ein bisschen enden wie so, wie der Mittelalter-Freak, der sagt, der Swing kommt eigentlich aus dem Mittelalter.
Kommt der Rap nicht aus dem Minnesang?
Ja, genau so. Also mir ist natürlich völlig klar, dass es auch Musikstilistiken gibt, die eine Komplexität in sich haben, die mit Jazz gar nichts zu tun hat. Ne? Das ist natürlich völlig klar.
Ja. In der Popkultur musst du aber wirklich lange suchen.
Ja, weiß ich nicht, aber also ich sag mal, dieser ganze Bereich Elektronik und Metal, da haben wir einfach bestimmte Techniken oder sowas, die sehr weit vom Jazz weg sind und sich auch entwickelt haben und eine Komplexität erreicht haben. Aber klar, wir, also, das soll nicht dem widersprechen, dass natürlich so diese
Elektronik, würdest du sagen, bei dieser Vierviertel-Kick, würdest du sagen, ist so weit weg von der Vierviertel-Kick bis New Orleans?
Nein, es ist natürlich nicht so weit weg. Also, und auch diese Vierviertel-Kick ist nochmal augenscheinlicher in dieser Tradition von dem, was quasi die westafrikanische Rhythmik in den Jazz gebracht hat, nämlich der Puls, der in die Musik gebracht hat. Nämlich also der Puls an sich oder als treibende Kraft einer Musik, die jetzt quasi in der europäischen Tradition, wo man eher quasi so im Atem denkt, also in so wallenden Phrasen und Agogik, also mit Agogik meinen wir hier wechselnde flexible Tempi, da ist natürlich diese Pulskultur, die auch quasi wahnsinnig wichtig ist für den Jazz, die ist in der Technomusik zum Beispiel wahnsinnig augenscheinlich. Klar, natürlich beruht das auch auf Jazz, aber es ist natürlich auch nur ein Teil.
Ja, genau.
Genau. Aber natürlich, klar, aber nein, also der Jazz ist überall. Und wie gesagt, was wir immer so ein bisschen ausklammern, ist, ich glaube, jetzt viele Pop- und Rockmusiker würden sagen, aber Moment, der Blues ja auch. Ja, das ist uns auch bewusst, der Blues ist auch noch eine etwas ältere Musik als die Jazzmusik. Und die Jazzmusik ist irgendwie auch ist stark beeinflusst von Bluesmusik. Und ja, vielleicht ist auch zum Beispiel, ist jetzt, was weiß ich, da alles, was so dann Pop-Rock in den 60er, 70er Jahren wurde, ist vielleicht auch noch näher am Blues als am Jazz.
Ja.
Aber klar, das ist, da müssen wir uns vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr reinarbeiten in das ganze Thema Blues. Oder wir laden uns mal einen Blues-Experten ein.
Ja, es würde ja wahrscheinlich kein Blues-Experte die Artverwandtschaft von Blues und Jazz negieren. Nein,
auf, also, auf gar keinen Fall.
Ja, irgendwie wird ja in jeglichen historischen Abhandlungen immer so ein bisschen mit so einem Slash behandelt. Jazz und Blues.
Ja, richtig. Aber also Jazz ist eher ein Strang des Blueses als andersrum, historisch gesehen.
Historisch gesehen, ja, genau. Wobei der, genau, Jazz dann, ja, der wollte dem Blues dann ja auch zum Update verhelfen und so. Also genau, es gibt so eine Zweigleisigkeit, aber es gibt auch etwas Aufbauendes aufeinander. Ne?
Natürlich gibt es was Aufbauendes, aber wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, ist der Jazz durch Blues-Einflüsse entwickelt, also oder hat der, ist der Jazz eher eine Musik mit starken Blues-Einflüssen als Blues starke Jazz-Einflüsse?
Ja. Naja, genau. Also, wir hatten, glaube ich, auch schon mal eine Folge, wo wir darüber geredet haben, dass es ja, es gibt einen in der Entstehungsgeschichte dieser beiden Musikrichtungen einen grundlegenden Unterschied, und zwar ist der Jazz viel mehr geprägt von einem anderen Bildungshintergrund als der Blues.
Ja, klar, da steckt noch viel mehr Klassik drin. Und
ja, genau, das hat was mit den Kreolen in New Orleans zu tun, die einen anderen Bildungshintergrund hatten und auf Leute mit weniger Bildungshintergrund gestoßen sind und so, aber das jedenfalls spielt das von Anfang an eine viel größere Rolle beim Blues. Ist das ja tatsächlich anders? So, das ist
genau. Was natürlich auch den Weg frei gemacht hat für die Akademisierung des Jazzes. Und ich würde auch sagen, dass die Pop-Akademisierung auch auf der Jazz-Akademisierung aufbaut. Es hätte auch irgendwie anders laufen können und wir hätten Blues-Studiengänge. Doppelstunde Bending.
Die Blues-Schule.
Ja, Doppelstunde Bendings und
Blues-Schule in Paderborn. Ne? Ich war da
genau.
vier Jahre, mein Blues-Diplom.
Ja, was könnte man da noch für Fächer unterrichten im Blues?
Ja, also Pentatonik könnte, glaube ich, so das Hauptfach sein.
Pentatonik 1, 2, 3. Im Hauptfach Blues-Harp.
Ja.
Nebenfach Orgel. Ja, das, so könnte das sein. Gut, sehr gutes Thema.
Ja.
Möchten wir da noch irgendwas anfügen?
Nee, ich glaube nicht. Ich habe da nichts zu.
So genau, ich wollte dir nämlich noch mal was erzählen, nachdem du jetzt hier zu uns mit diesem schönen Thema zum Jahresende noch mal beschenkt hast, wollte ich dir noch mal ein kleines Überupdate geben. Wir sind ja auch praxisnah, ne?
Ja.
Ich weiß, was ich gemacht habe, weißt du natürlich nicht. Ich hatte ja schon mal erzählt, dass ich gerne mit dem iReal Book übe.
Ja.
Ich habe ja übrigens auch meine scheußlichen Tonleiterübungen, die ich da auf dem Kontrabass mit dem Bogen, selbst auf Tour im Backstage-Raum die ganze Zeit durchziehe, zur Genervtheit aller Kollegen. Die habe ich mir auch in mein iReal-Book, habe ich mir selber gebaut.
Ja. Ne?
Dass ich dann quasi so Akkordbegleitung habe. Also genau, damit ich benutze das iReal-Book auf dem iPhone dann quasi als Playback mit der Transparenzfunktion meiner AirPods. Das habe ich ja schon mal erzählt. Ja. Ne? Also iReal-Book heißt, ich habe so Play-Along-Sachen, zu denen ich spielen kann. Das können Referenztöne für Technikübungen sein oder Jazzstücke, zu denen ich dann übe. Timing, ich benutze da auch die Transpositionsfunktion. Also jeden Chorus geht es einen Halbton hoch oder 10 Beats schneller. Solche Sachen, ne? Habe ich das schon mal erzählt?
Ja.
Ja, doch, ich glaube ja. Genau. So, jetzt habe ich aber gedacht, ich will nicht die ganze Zeit diese AirPods haben. Jetzt habe ich Folgendes gemacht. Ich habe mir im App Store von meinem Macintosh-Computer dann doch nochmal jetzt die Desktop-Version vom iReal-Book gekauft. Eigentlich frech, weil die muss man sich wirklich extra kaufen. Okay. Die kann ich nicht vom iPhone übertragen. Also habe ich nochmal über 20 Euro gelöhnt, habe jetzt aber das iReal-Book auf dem Computer. Was den Vorteil hat, ich kann jetzt quasi durch meine Abhöre hören.
Ja.
Das heißt, ich habe die Kopfhörer nicht mehr drin. Und ich habe ja, das ist jetzt für dich am Klavier schwierig, ich habe ja hier so eine Konstruktion, ich schaue jetzt gerade in meine Kamera des Laptops, weil du siehst mich ja öfters auch mal mit den Augen hochwandern.
Ja.
Das liegt daran, dass quasi direkt über dem Laptop-Monitor ein zweiter Monitor etwas erhöht steht. Arbeitest du auch mit mehreren Monitoren eigentlich?
Nein.
Okay, genau. Ich finde das ja ganz convenient, wenn man quasi noch einen zweiten, größeren Monitor hat. Da kann man zum Beispiel auch jetzt im Ableton mehrere Fenster öffnen und sowas. Ja. Ne? Also für einen Workflow gut. Was ich jetzt machen kann, ich kann das iReal-Book auf einem Bildschirm starten und zum Beispiel auf dem anderen Bildschirm mir eine Note anzeigen lassen.
Ja.
Ist das nicht praktisch?
Das ist sehr
und praktisch. Aus der Abhöre kommt dann quasi das Playback. Und so habe ich nicht die ganze Zeit die Kopfhörer im Ohr.
Ja.
Das ist mein Überupdate.
Sehr gut.
So. Ja, du, ich sehe schon den leicht gelangweilten Blick. Jetzt kommt noch was Geileres. Jetzt habe ich aber mir überlegt, und übrigens an alle IT-Freaks, wir zeichnen diesen Podcast auf über Skype, nehmen aber jeweils uns einzeln über Logic bzw. Ableton unsere Spuren mit unserem Mikrofon selber auf und führen die dann zusammen. Was ich nicht kann, ist dir zu, und ich höre über Kopfhörer, damit ich keine Übersprechung habe aus der Box. Was ich jetzt zum Beispiel nicht kann, ist dir was vorspielen oder einfach was einspielen, was dann auf meiner Audiospur landet und was du auch hörst. Weißt du, über so einen Software-Router.
Ja. Ja.
Wir haben beide Interfaces von der Marke Fireface, stimmt das?
Naja, ich nehme jetzt gerade neuerdings über den Zoom auf.
Okay, aber eigentlich theoretisch hätten wir, Fireface, ist das, was das für eine Marke?
RME,
ja. RME. RME.
Ja, genau. Die sitzen in Thüringen.
Genau, schöne Grüße. So, und jetzt das glaube ich, aber ist auch einfach meine Faulheit, mich damit nicht beschäftigt zu haben. Ich hätte gerne ein Routing, womit ich uns höre, gleichzeitig noch dir was vorspielen kann, also zum Beispiel auf dem Streamingdienst was einspielen kann und das gleichzeitig aufnehmen kann.
Ja.
Das ist aber irgendwie, ich weiß nicht, wie es geht.
Der Computer vielleicht explodiert, wenn du...
Genau, vielleicht im neuen Jahr wäre es möglich. Deswegen, wenn ich dir jetzt was vorspielen möchte, muss ich die Boxen aufdrehen. Jetzt sag mal was.
Hallo.
Genau, jetzt werden die Impros so einen leichten Hall hören, weil du jetzt quasi wieder auf mein Mikro triffst. Ich möchte dir mal kurz was vorspielen. Und du musst mir sagen, was das ist. Was ist das?
Das ist das großartige Stück Giant Steps von John Coltrane.
Ja.
Das erste Mal aufgenommen 1959, im gleichen Jahr wie übrigens das großartige Werk von Miles Davis, wir erinnern uns, Kind of Blue.
Ja.
Natürlich auch viele andere großartige Jazz-Alben, aber gut. Genau, das ist Giant Steps.
Aber jetzt hör nochmal genau hin. Ist alles, stimmt alles bei dieser Aufnahme?
Nee, ich glaube.
Ich scroll mal rein, vielleicht hörst du es dann besser. Es kann sein, dass du es durch dieses Mikrofon schlecht hörst, weil dein Sound ist natürlich nicht so crisp und klar wie für die Impros.
Nach unten
Nein. Hör nochmal hin, ich mach's mal laut. Es fehlt was.
So, du hast irgendwelche Takte weggenommen.
Hör mal, ob alle Instrumente da sind.
Der Bass fehlt, oder?
Richtig.
Okay, ja, das habe ich hier natürlich nicht wahrgenommen, ja.
Nee, genau. Ich habe, und das habe ich auch nochmal hier, das habe ich ja auch nochmal gemacht, zum Beispiel mit dieser Aufnahme. Ich scroll mal rein. Das ist das Thelonious Monk Quartett mit In Walk Butt.
Aber es gibt keinen Bass. Das hast du jetzt über die iReal Book App gemacht, oder?
Nein. Das ist quasi das Next Level iReal Book, weil wir über Playalong sprachen. Das ist so ein browserbasierter Service, der nennt sich Lalal AI.
Ja, den habe ich auch schon mal drauf.
Den benutze ich immer noch, weil ich fürs Hansa Varieté, das ist so ein Varieté-Theater in Hamburg, da mache ich immer so Backing-Tracks.
Ja.
Und manchmal gibt es zum Beispiel in den Instrumentals von den Artisten gibt es irgendwelche Elemente, die man jetzt nicht mit Instrumenten abbilden kann, auch schon mal ein Gesang oder sowas. Da benutze ich dann oft Lalal AI, um den rauszufiltern und den anzulegen auf so einen Backing-Track.
Ja.
Deswegen arbeite ich öfters mit diesem Tool. Also ich habe noch nichts Besseres gefunden. Genau, und jetzt habe ich aber spaßeshalber mal den Bass aus Jazzaufnahmen rausgerechnet und habe jetzt quasi einen Next-Level-Play-Along.
Ja.
Ich kam drauf wegen, weil es dann neulich um Jamie Aversholt geht. Jamie Aversholt ist der König der Playbacks.
Ja, der Play-Alongs.
Ja. Der Play-Alongs, genau. Ja. Da konnte man dann auch so durchs Stereo links, rechts konnte man Klavier und Bass rausdrehen. Und jetzt habe ich ja gedacht, ich nehme einfach mal so klassische Jazzaufnahmen und drehe da den Bass raus.
Mhm. Und? Bringt's dir was?
Ja. Es bringt irgendwie tatsächlich mehr Bock, als zu so einem iReal-Book zu spielen, weil du ja quasi, du spielst ja mit dem Original-Timing des Drummers.
Ja, und du hast es auch schon so oft gehört, dass du irgendwie die Soli natürlich besser kennst, vielleicht darauf reagieren kannst und so, ne?
Ja, genau, ja. Genau. Es macht auch tatsächlich mehr Spaß, zu einem Coltrane-Solo dazu zu spielen. Und dann hat man, also jetzt bei Giant Steps, dann hast du halt quasi so ein kleines Workout.
Super. Hast du auch schon mal das Klaviersolo von Tommy Flanagan rausgefiltert? Wo der so abkackt. Also er hat Coltrane angefleht, das nicht zu veröffentlichen und Coltrane so, nö, mein Solo war geil.
Ja.
Mir egal, was du da gemacht hast.
Genau, aber jetzt, so kann man sich quasi kleine Playbacks machen. So, ich habe das auch versucht mit der Live at the Village Vanguard Aufnahme von Alice in Wonderland von Bill Evans. Da geht es tatsächlich nicht, weil die AI ist Scott-Lafaros Bassspiel nicht als Bass erkennt.
Ach so, echt?
Sondern denkt, das ist irgendwie wahrscheinlich eine Konzertgitarre. Ah, oder so. Okay. Weil der da so hoch in der Nordwestecke rumdudelt. Ja, so, und so, das hatte ich jetzt aber schon vor längerer Zeit angekündigt. Ich spiele dir mal noch was vor, ja?
Ja.
Da muss ich kurz hier, das kann ich jetzt halt leider nicht im Logic, im Ableton öffnen. Deswegen benutze ich jetzt die Raushörsoftware Anytune, weil ich da eine Wellenformanzeige hatte. Ich spiele dir jetzt mal was vor, okay? Achtung. Achtung.
Ah, ich weiß, was es ist. Das ist Keith Jarrett. Ohne Band.
Gut, oder?
Ja, sehr gut. Stimmt, das hattest du angekündigt, dass das ja, sehr gut. Kann man neue Stücke drunter komponieren vielleicht? Reharmonisieren.
Ja, nochmal kurz, einmal, ich spiele nochmal ein paar Ausschnitte, dass man mal so ein. Das ist eine interessante Phrase.
Sehr gut. Sehr gut. Ja, es ist ja so, dass Keith Jarrett gesagt hat, er würde diese Laute machen, weil er darüber frustriert ist, dass er nicht alle Wege kann, wenn er live Wege gehen kann, wenn er live spielt. Deswegen geht er manche mit seinem quasi lautmalerischen Mund ganz woanders hin, als die er halt spielt. Und jetzt können wir quasi ihn dabei verfolgen oder eventuell eigentlich den Weg mit ihm beschreiten, den er quasi mit seinem Mund geht, also mit seinem Gesang. Und können das neu harmonisieren und halt nachvollziehen, was er zeitgleich noch für coole Ideen hatte, während er halt ganz woanders hingegangen ist mit seinem Klavierspiel. Sehr gut. Ja, dafür ist die AI dann doch wirklich von Vorteil. Ja.
So, das gehört.
Ja. Hat auch was von der Band, die wir in der Betonhalle gesehen haben.
Ja.
Wie heißt sie noch? Die Swans.
Ah, die Swans. Ja. Genau. Also, ich habe jetzt quasi mit Lalal AI einfach die Vocalspur aus dem Köln-Konzert rausgerechnet.
Sehr gut. Das war mal Zeit.
Ja. Also, aber hört euch nochmal diese Phrase an.
Ja, sehr gut.
Gut, ne?
Ja.
Sehr gut.
Ja. Ja, willst du das veröffentlichen? So machst du so ein Bootleg, wie heißt das?
Ja. Ich weiß nicht, Remix.
Remix.
Oder es gab doch mal von den Beatles Let It Be Naked, dann ohne die Streicher. Vielleicht machen wir jetzt Köln-Konzert Naked. Ja,
stimmt, gute Idee.
Einfach nur toll, ne, was die Technik kann. Was
die Technik alles kann. Ja, sehr gut.
Ja.
Okay. Ach so, übrigens, da wird ja jetzt ein Film gedreht, ne? Also über die Entstehung des Köln-Konzerts kommt.
Wird da gedreht oder ist der schon?
Ist, glaube ich, gedreht. Mit Michael Chernes spielt mit. Super Schauspieler, habe ich auch schon mal.
Ach, das ist ein Spielfilm, wird das?
Ein Spielfilm, ja. Michael Chernes hat, glaube ich, eine Hauptrolle. Wobei ich mich frage, wer den spielt. Er hat eine etwas fülligere Figur. Ich glaube nicht, dass er Keith Jarrett spielen wird, weil Keith Jarrett ist ja sehr schlank und rank.
Ja. Vielleicht hat er sich aber auch runtertrainiert, in Shape gebracht.
Er ist super, der Typ. Ich habe schon mal Soundtrack gemacht für den in einem Spielfilm. Deswegen, dann hat man ja so ein Stockholm-Syndrom. Die Schauspieler, die man selber mal bespielt hat, die findet man immer besonders gut. Nee, finde ich aber wirklich gut.
Ja.
Soll nächstes Jahr ins Kino kommen.
Ja, sehr gut. Das finde ich gut. Ich dachte auch, das sei eine Doku, aber es ist ein Spielfilm. Ja,
es ist ein Spielfilm.
Okay, okay. Ja. Ich finde auch, ist dieser Bob Dylan-Film eigentlich schon im Kino? Da hat mir der Trailer auch irgendwie gut gefallen.
Mit
Timothy Chalamet als Bob Dylan. Ja. Genau, jetzt so, das ist ja jetzt auch die Zeit, wo man vielleicht Anfang Januar noch mal ein paar Filme gucken kann. Sich ein bisschen einmummeln, Jazzplatte an oder Jazz-Doku.
Ja.
Gut, also ich muss zum Blei gießen. Ich habe mehrere Zentner Blei noch habe ich gepreppt, um dem Bleiverbot zu entgehen.
Hast du auch Wünsche verbrannt? Das ist so ein Ding in Berlin. Zwischen den Jahren werden so Wünsche verbrannt auf dem Balkon. So in der esoterischen Szene. Auf dem Balkon hocken sie rum, die Hipster mit ihren Lakritzbrillen und verbrennen die Wünsche, sodass sie in die Luft gehen und so. Also schreiben es auf Zettel und dann wird es nach oben in den Neuköllner Nachthimmel weg.
Hatte die Feuerwehr denn viel zu tun jetzt die letzten Tage?
Voller Wünsche. Die Dächer waren voller Wünsche. Ja. Gut. Ja, ich habe keine Ahnung, aber ich habe gehört, das ist ein Ding.
Okay.
Ja.
Okay.
Gut, dann viel Spaß beim Bleigießen und wünsche natürlich einen guten Rutsch, ne?
Wir wünschen natürlich einen guten Rutsch den Impros.
Wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Dann aber richtig.
Dann aber richtig.
Ja.
Aber sowas von.
Ja. Ciao, also. Ciao. Bis dann.
Tschüss.